einmal besuchen durfte, um mit ihr die Heilige Schrift zu studieren. Es war in jenen Jahren, als ich in Esslingen wohnte und ihr noch zu dem Bezirk Esslingen gehörtet und wir miteinander noch sehr bekannt waren. Sie gab mir diesen Prospekt mit den Worten und dabei leuchtete ihr Angesicht: Ich habe diese Woche gebucht. Es war der Prospekt eines Reisebüros. Und wie diese Prospekte auf Glanzpapier gedruckt, ein Traumfoto von einem Traumstrand, weißer Sand, menschenleer natürlich, ein paar Palmen, die sich meerwärts neigen unter einem blauen Himmel und die sanften Wogen des Meeres, die so langsam an den Strand rollen. Einfach das Traumbild von dem, was sich ein Mensch unter einem Traumurlaub vorstellt. Und da die Dame kein großes Einkommen hatte, hatte sie schon lange, jahrelang von solch einem Urlaub geträumt. Aber nun hatte sie das Geld zusammengespart und dann sagte sie: Diese Woche habe ich gebucht. In einigen Monaten geht's los. Und ich habe der Dame im Reisebüro gesagt, ich möchte genau an den Strand hier, der auf dem Foto drauf ist, vorne. Ich bewunderte den Prospekt aus dem Reisebüro gebührend und dachte dabei, die Wirklichkeit wird nicht ganz so sein. Der Name der Insel war so bekannt, dass ich weiß, die Strände sind voll, zumindest vor den Hotels, Liegestuhl neben Liegestuhl. Und da sie auch nicht das Geld hatte, ein Zimmer mit Meerblick zu mieten, sondern eins nach hinten hinaus, wusste ich, ihr Blick wird auf eine heruntergekommene Häuserfassade über einer engen Gasse sein, in der nachts die ganze Nacht über die Besoffenen lärmen werden. Und auch der Himmel ist bei der Insel nicht immer blau, es gibt auch manches Mal dort Regenwolken. Kurzum, die Wirklichkeit wird nicht das halten, was der Prospekt versprochen hat. Aber das sind wir ja gewohnt, nicht wahr? Werbung verspricht immer mehr als die Wahrheit. Aber ich dachte dabei natürlich auch an einen anderen Prospekt. Zumal sie dann sagte: Wissen Sie, ich bin so erfreut jetzt, dass ich diesen Prospekt, und sie meinte damit den vom Reisebüro, immer in der Küche dabei habe beim Kochen. Und wenn ich zu Bett gehe, dann lege ich ihn auf mein Nachtkästchen. Ich wollte ihre Freude, ihre Vorfreude auf den Urlaub nicht trüben und habe deshalb das, was ich gedacht habe, für mich behalten. Aber ich dachte dabei an einen anderen Prospekt. Er ist nicht auf Hochglanzpapier gedruckt und er enthält keine Fotos, aber dafür eine lebhafte, lebendige Beschreibung des Reiseziels, auf das wir unterwegs sind. Er ist auf den letzten beiden Seiten dieses Buches verzeichnet und die meisten von euch kennen diesen Prospekt. Aber interessanterweise haben beide Prospekte eins gemeinsam, der aus dem Reisebüro und jener Prospekt aus den letzten Blättern des Bibelbuches. Beide entsprechen nicht der Wirklichkeit. Der aus dem Reisebüro verspricht viel mehr, als er nachher halten kann. Und der aus der Bibel verspricht viel weniger, als wir uns überhaupt vorstellen können. Und zwar deswegen, weil einfach die menschliche Sprache nicht ausreicht, weil einfach unser Vorstellungsvermögen zu beschränkt ist, zu eng ist, um die Herrlichkeit wiederzugeben, die Gott denen bereitet hat, die dorthin unterwegs sind. Unser ewiges Reiseziel, unsere Heimat in der Ewigkeit wird viel herrlicher sein als alles, was ihr euch in den kühnsten Träumen ausmalen könnt. Einfach, weil wir Menschen uns das nicht vorstellen können. Das ist die Aussicht, die wir, meine Schwestern und Brüder, als Adventgemeinde, als Adventisten haben dürfen, dass Jesus Christus wiederkommt und wir dann zu Hause sein dürfen. Und es wird uns gehen wie jener Königin, die zu Salomo zu Besuch nach Jerusalem kam und die dann anerkennend sagte, nachdem er ihr all seine Schätze offenbart hatte und seinen Gottesdienst. Was hat sie gesagt? Nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Nicht die Hälfte. Und das wird auch unsere Erfahrung sein. Ich habe meine Predigt überschrieben mit der Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu. Die Vorfreude auf die Wiederkunft Jesu, meine Lieben, ist etwas, das wir als Adventvolk erleben dürfen. Wiederkunft Jesu ist ja sowas wie ein Terminus technicus, ein Fachbegriff, der für euch, die ihr hier sitzt, sofort verständlich ist. Wiederkunft. In der säkularen Welt hat er eine etwas andere Bedeutung, einen anderen Begriffsinhalt, aber wir gebrauchen ihn, wenn wir sagen Wiederkunft und meinen damit einfach das Kommen unseres Herrn, das er versprochen hat, seine Rückkehr und damit unsere Heimkehr. Und genau zu solch einem Kreis von verständigen Leuten habe ich eine Umfrage geschickt bei der Vorbereitung meiner Predigt. Ich habe aus meiner Mailliste eine ganze Menge Adressen ausgesucht und habe ihnen eine Mail geschickt mit folgendem Referenztitel, Betreff, bitte nicht nachdenken. Und ich denke, das ist interessant genug, dass man das dann liest, was dahinter kommt. Bitte nicht nachdenken. Und dann schrieb ich ihnen, wenn du das Wort Wiederkunft hörst, was fällt dir ganz spontan dazu ein? Welche Begriffe kommen dir in den Kopf, ohne dass du lange nachdenkst, bei dem Wort Wiederkunft? Und ich hatte so meine Vorstellung. Ich hatte die Meinung, dass viele meiner Schwestern und Brüder sicherlich Zutreffendes und Richtiges mir schreiben werden, aber dass alles so einen bisschen negativen Touch hat, einen negativen Beigeschmack. Wenn Wiederkunft genannt wird, dann werden sie denken an Katastrophen und Zeichen der Zeit und Gericht Gottes und Trübsal und Heimsuchung und Verführung und Gericht. Aber ich muss euch bekennen, meine Geschwister haben mich korrigiert, nicht enttäuscht, aber korrigiert. Meine Meinung war falsch, war ein Vorurteil, und zwar ein verkehrtes Vorurteil. Denn die meisten der Mails, die wurden sofort beantwortet, kamen wieder zurück. Ich habe mich darüber gefreut. Aber die strahlten so von der Freude über die Wiederkunft, endlich daheim, Jesus sehen, dort unsere Lieben treffen, alles positiv, sodass ich sagen musste, die meisten derer, die ich da angemeldet hatte, haben längst aus dem Tief banger Erwartung vor dem Kommen Jesu herausgefunden, zu dem Hoch der großen Freude über das Kommen Jesu. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich weiß nur, Gemeinden, in denen das Wort und die Predigt von der Wiederkunft Christi immer noch lebendig ist, von Zeit zu Zeit, wo man darüber nachdenkt, miteinander darüber spricht, Vorträge hält, sind lebendige Gemeinden. Und Adventgemeinden, in denen das Wort vom Advent selten bis nie vorkommt, sind schwindende, sterbende Gemeinden. Als damals vor 2000 Jahren die Jünger Jesu an jenem Dienstagabend in der Karwoche, in der Leidenswoche, mit dem Heiland auf dem Ölberg saßen und zeigten ihm die Gebäude des Tempels, die ihnen gegenüber in der Abendsonne strahlten, da waren ihre Empfindungen nicht so positiv, wie die der Adventisten heute sein dürften und können. Denn die Jünger sagten: Herr, siehe, was für ein Gebäude, und es war ja gewaltig, der herodianische Tempel war ein Prachtbau, der es fast mit dem salomonischen hätte aufnehmen können. Weiße Marmorquadern im Abendschein, wunderbar, großartig. Aber da Jesus seinen Jüngern nichts vorenthalten wollte, sie nie hinters Licht führen wollte, aber auch nichts beschönigen wollte, sondern immer wahrhaftig geblieben ist, deshalb musste er sagen: Seht ihr dieses Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Das war ein Urteil. Die Jünger waren im Augenblick getroffen. Und sie sagten sich: Wenn dieser Tempel in Scherben geht, wenn hier alle Steine durcheinander kommen, dann kann das nur bedeuten das Ende der Welt. Das war für sie klar. Und deshalb ihre Frage: Herr, was wird sein das Zeichen deines Kommens und des Endes der Welt? Ihr wisst, wo die Texte stehen, die ich jetzt zeithalber nur zitiere. Adventisten wissen, wo in der Bibel etwas über das Kommen Jesu zu finden ist, über die Wiederkunft. Wo ist das? Ihr seid so bescheiden heute. Matthäus 24, Lukas 21, Markus 13, aber Matthäus 24, glaube ich, kennen wir doch alle. Jesus sagt, und er beginnt seine große Predigt, die Frage nach den Zeichen der, oder nach dem Zeichen der Zeit beantwortet Jesus, indem er ihnen ein ganzes Gemälde ausbreitet von Weltzuständen, die kurz vor seinem Kommen auf Erden stattfinden werden. Und er beginnt damit: Wenn das alles anfängt, dann zieht euren Kopf ein, schafft euch einen Vorrat an Lebensmitteln und Trinkwasser an und geht in den Atombunker. Steht doch hier, nicht? Einige lächeln jetzt verständnisinnig und wissen, dass das natürlich nicht hier steht. Er beginnt mit den Worten: Sehe zu und erschrecket nicht. Und er endet in Lukas 21 mit den Worten, seine große Endzeitzeichenrede: Wenn das alles anfängt zu geschehen, dann sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Das ist auch notwendig, denn es wird so viel passieren in dieser Zeit, dass den Menschen, wie sagt Jesus, das gehört auch mit zu den Vorzeichen, den Menschen wird es Angst sein. Sie werden zagen, Furcht haben vor Warten der Dinge, die kommen sollen auf Erden. Und wenn ich heute so unsere Gesellschaft betrachte, ich meine wir Deutschen, wir leben ja noch in einem Wetterwinkel der Weltgeschichte, in dem es noch windstill ist, relativ. Bei uns ist noch ein gutes Leben möglich, auch wenn die Leute viele Probleme sehen, auf uns zukommen sehen, aber trotzdem wollen alle, die in der Welt irgendwo flüchten, die wollen gerne nach Deutschland, weil man hier offensichtlich noch gut leben kann. Aber ihr Lieben, es fängt schon an zu geschehen. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, wenn wir ein bisschen die Augen aufmachen, dann merken wir, dass unsere Welt nicht so bleibt, wie sie bisher gewesen ist. Viele von euch, die älter sind, und ich habe ja jetzt eine ganze Reihe von grauen Köpfen vor mir, wissen, dass sich in eurer Lebenszeit so vieles verändert hat. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, es hat angefangen zu geschehen, und darum ist heute die Zeit, wo wir die Augen aufmachen sollen, um zu sehen, dass sich unsere Erlösung naht. Denn wer nur auf der Erde zu Hause ist, hat keinen Grund, sich zu freuen. Das sind die Menschen, die Furcht haben und Angst vor Warten der Dinge, die noch passieren sollen auf Erden. Die Weltuntergangsszenarien sind greifbar geworden. Die babylonischen Türme werden heute schon gebaut. Dazu braucht man noch nicht einmal gläubig zu sein. Einer von den intelligentesten Köpfen auf Erden, ein Mann, der im Rollstuhl sitzt und den man als den Nachfolger von Albert Einstein betrachtet, Stephen Hawking, ein vehementer, militanter Gottesleugner, der immer wieder die Christen angreift und sagt, es gibt keinen Gott. Der hat vor wenigen Tagen gesagt, wenn wir in den nächsten 10 Jahren keinen Planeten finden, auf den wir auswandern können, wird es zu spät sein. Dazu braucht man nicht einmal bibelgläubig zu sein, zu wissen, dass wir diese Erde gerade dabei sind, vollends kaputt zu kriegen. Ja, wir bauen Türme. Einer, der jetzt schon steht, dort in den Emiraten, ist 830 Meter hoch. Die Babylonier hätten gestaunt, wenn sie den gesehen hätten. Und ein anderer, der ist aber noch in Bau in Jeddah in Saudi-Arabien, der wird im Jahre 2019 fertig sein und er wird dann 1700 Meter in den Himmel reichen. Das sind also die hohen Türme, von denen aus man die Welt betrachten kann. Aber das wirklich Babylonische an unserer Zeit sind die allerkleinsten Dinge. Mikroskopisch und submikroskopisch klein. Die ungeheure Intelligenz, die Gott dem Menschen geschenkt hat, hat ihm die Möglichkeit gegeben, in den Bauplan des Lebens einzugreifen. In jeder einzelnen Zelle ist der Bauplan des ganzen Individuums, ihr wisst das ja. Und so habe ich gelesen, und vielleicht ihr auch vor einigen Monaten, dass es dem Menschen zum ersten Mal gelungen ist, eine Chimäre zu züchten. Eine Chimäre ist ein Mischwesen aus einem Menschen und einem Tier. Und man hat eine menschliche Samenzelle und eine vom Schwein zusammengebracht und hat die Sache zum Wachsen gebracht. Und es ist nicht kaputt gegangen, es wäre weitergewachsen, wenn die Forscher nicht den Versuch abgestoppt hätten, weil sie kein Wesen züchten wollten, das halb Mensch und halb Schwein ist. Was werden Menschen alles noch machen können? Babylonische Türme werden gebaut. Ganz zu schweigen davon, dass wir dabei sind, unsere Erde zu ruinieren, auszubeuten. Es wird bald kein Trinkwasser mehr geben. Schon heute haben über ein Drittel der Menschen nicht mehr genügend sauberes Wasser zu trinken. Die Luft haben wir verpestet. Und selbst Deutschland, das unbedingt seine Klimaziele erreichen will, wird sie bis 2020 nicht erreicht haben. Das wissen wir heute schon. Und die Luft wird schlechter. Und dann kommen die ganzen Unwetter. Dabei haben wir in Deutschland nur einen kleinen Ausläufer solch eines Hurrikans abbekommen. Nur einen kleinen Ausläufer, der über Norddeutschland zog. Und dann schickte mir meine Tochter ein Bild per Mail und darunter stand Weltuntergang in Grabo. Eichen, die 100 Jahre alt gestanden sind, wurden mit den Wurzeln ausgerissen und umgelegt. Ein kleiner Ausläufer eines Hurrikans ging über Norddeutschland und nichts mehr ging. Kein Bahn mehr, kein Flugzeug mehr, alle Straßen waren zu. Einen, zwei Tage lang blieb alles stehen. Und das ist erst der Anfang der Wehen, hat Jesus gesagt, im Worte Gottes. Wir werden einiges erleben, meine Lieben, und die Menschen haben nichts mehr zu lachen. Deshalb schauen sie voller Trauer, voller Befürchtung, Bangigkeit in die Zukunft. Und um ein bisschen Freude noch zu haben, muss man jeden Abend im Fernsehen entweder eine Showsendung machen oder ein Kabarett oder irgendetwas, wo die Leute zu lachen haben. Denn wenn der Bildschirm vorbei ist mit dieser Sendung, dann ist ihnen das Lachen wieder zu Ende. Dieser Spaß, diese Gaudi, dieses Vergnügen, das uns da anlächelt, das künstlich gemacht ist, es gibt ja eine ganze Vergnügungsindustrie, nennt man das heute, das ist nicht die Freude, die Gott schenken will. Die Freude auf die Wiederkunft Jesu ist eine Gabe Gottes. Denn wir haben gelernt, letztes Vierteljahr im Galaterbrief, Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes ist, kennt ihr den Text noch? Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Das ist die Frucht des Geistes. Freude kann nur empfinden, wer ein offenes Herz hat und sich vom Heiligen Geist die Freude schenken lässt. Das andere ist Vergnügen, Gaudi, Spaß. Und das ist immer begrenzt und kurz. Heute lachen die Leute, schütten sich aus vor Lachen und morgen sind sie depressiv und brauchen Tabletten, um über ihre Angst hinwegzukommen. Himmlische Freude ist nicht käuflich. Siehe, ich verkündige euch große Freude, haben die Engel schon verkündigt über den Fluren Bethlehems. Und wenn der Herr wiederkommen wird, habe ich mir gedacht, müssten doch noch mehr Texte über die Freude in der Bibel zu finden sein. Und ich muss euch bekennen, ich habe dann gesucht und habe so viele Texte über die Freude auf die Wiederkunft Jesu gefunden, dass wenn ich sie alle nacheinander lesen wollte, dann würdet ihr heute Mittag nicht zu eurem Mittagessen kommen. Also werde ich sie nicht alle lesen. Ich habe nur zwei ausgewählt davon. Einen lese ich euch jetzt vor und den anderen zum Abschluss der Predigt. Der erste Vers, der von der Freude auf die Wiederkunft Jesu redet, ist Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14 hat Jesus seinen Jüngern diese Mitteilung gemacht und ich kann mir vorstellen, mit großer innerer Befriedigung. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Mal bis hierher. In meines Vaters Hause. Das ist für uns so ein vertrauter Begriff, das Vaterhaus. Denn das Vaterhaus setzen wir gleich mit Heimat, mit einem positiven, erfreulichen Empfinden. Nun weiß ich ja nicht, ich muss mal heute Morgen euch fragen, vielleicht lasst ihr euch herauslocken. Wer von euch ist hier in Kirchheim geboren und ist hier jetzt in seiner Heimat? Darf ich einmal sehen, wie viele Hände sich heben? Niemand. Niemand, der in Kirchheim geboren ist. Das heißt ja mit anderen Worten, ihr seid eine mobile Generation. Ihr seid jetzt nicht mehr dort, wo ihr Heimat gehabt habt. Denn Heimat ist dort, wo ich geboren bin, aufgewachsen, zur Schule gegangen, die erste Liebe vielleicht empfunden habe. Etwas, was mich positiv bewegt, das nennen wir Heimat. Aber ihr seid auch schon umgezogen. Na, dass ich das kenne, das wisst ihr. Prediger gehören ja zu denen, die, wie nennt man die, die so herumziehen, Zigeuner sind. Wir sind, meine Frau und ich, in unserem aktiven Dienst an 12 verschiedenen Orten gewesen. an 12 verschiedenen Orten, wobei ich im Bezirk Esslingen ja an 2 Orten war, nicht wahr? Einmal habe ich in Esslingen gewohnt, solange ich euch betreuen durfte, den Bezirk hatte, und dann habe ich in Wernau gewohnt, nachher, als ich Evangelist im Süddeutschen Verband war. Heimat, ja, das ist schwierig, wenn man an 12 verschiedenen Orten gewohnt hat. Wo ist meine Heimat? Ich musste mir jedes Mal neu wieder versuchen, meine Wurzeln einzubringen. Ich habe immer versucht, nachdem man umgezogen war, mich vorzustellen, das ist der neue Pastor, sodass die Nachbarn wissen, wen sie da vor sich haben. Und dann haben wir versucht, die Schule zu finden, solange die Kinder noch da waren. Oder später dann den Supermarkt, bei dem man einkaufen kann, und die besonderen Spezialgeschäfte, Friseur nicht zu vergessen und Arzt, immer wieder einen anderen, und dann Zahnarzt natürlich auch, hoffentlich einen besseren als der letzte Klempner, der nicht so viel getaugt hat. Und dann sucht man die Schleichwege, auf denen man während der Rush-Hour die Staus umfahren kann. Und dann besucht man die Gemeindeältesten und Gemeindebeamten und dann nach und nach alle Geschwister, ihr wisst ja. Und wenn man alle kennt und denkt, jetzt bin ich hier endlich angekommen, daheim, dann kommt ein Anruf des Vorstehers: Bruder, wir haben vor dich demnächst, und so weiter. Und dann heißt es wieder Koffer packen, Pakete packen, umziehen. Wo ist Heimat? Ich habe deshalb den Begriff Heimat von irgendeinem geografischen, lokalen Ort gelöst und habe mir den neu definiert. Und heute ist für mich Heimat dort, wo ein liebendes Herz auf mich wartet. Würdet ihr dem zustimmen? Kann man das so sagen? Heimat ist dort, wo ein Mensch, wo ein liebendes Herz auf mich wartet. Das ist jetzt im Augenblick dort, wo ich mit meiner Frau zusammen wohne, in der Nähe von Pforzheim. Nicht mehr der geografische Ort, lokal, sondern mehr der persönliche Bezug, liebevolle Erwartung auf mich. Wisst ihr, meine Schwestern und Brüder, dass Jesus genau das hier uns mitteilt? Ja, natürlich, er spricht auch vom Vaterhaus und von den Wohnungen, die er vorbereiten will. Und wir kennen die ja, die Goldene Avenue in der neuen Stadt. Aber er gibt keine Hausnummer an, damit du nicht schon vorher bei Google nachschauen kannst, wo das Haus liegt. Aber er sagt, es gibt dort einen Lebensstrom, klar wie Kristall. Er sagt uns, es werden dort Bäume wachsen, rechts und links, 12-mal im Jahr gibt es Erntedankfest zu feiern. Ach, ihr Lieben, das alles dürfen wir uns freuen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Wir wollen nicht dort sein, weil wir dort viele Früchte bekommen, und nicht dort, weil wir klares Wasser trinken, sondern wir wollen dort sein. Will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Wer, ihr Lieben, wer hat euch jemals mehr geliebt als er? Gibt es irgendjemand auf dieser Welt, der euch mehr geliebt hat als Jesus? Weder meine Eltern, noch meine Kinder, noch meine Ehepartner. Sie alle lieben mich. Aber niemand hat mich mehr geliebt als Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der sein Leben geopfert hat, meinetwegen. Jesus sagte nicht nur hier, damit ihr seid, wo ich bin. Er hat das sogar zu seinem Willen erklärt. In seinem letzten großen Gebet, Johannes 17, hohen priesterlichen Gebet, ihr wisst es, sagt er zu seinem Vater: Vater, ich will. Was will er? Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Und wenn Jesus sagt, ich will, dann wird sein Wille in Erfüllung gehen. Christus will dich, dich will er haben und mich. Er möchte, dass wir dort sein dürfen, in der ewigen Stadt. Und zwar nicht nur als Bewohner irgendwo an einer der Avenues. Nein, er wartet darauf, dass er uns willkommen heißen darf an den Pforten, an den Toren des neuen Jerusalems, denn er wartet auf seine Braut. Wir sind nicht Zuschauer auf dem letzten Rang und dürfen daran teilhaben und zuschauen, wie Jesus Christus inthronisiert als König Hochzeit feiert mit der Braut. Nein, du bist nicht Zuschauer, du gehörst zu den Hauptpersonen. Du gehörst dazu, zur Braut des Lammes. Das ist seine Gemeinde, die er sich auf Erden zubereitet hat. Und weil er das möchte, deshalb steht auf den letzten Blättern der Bibel, die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Ist dir das bewusst? Ich weiß nicht, meine Schwestern und Brüder, ob ihr immer auch das macht, was jene alte Dame damals in Esslingen gemacht hat, dass sie den Prospekt mit in die Küche nahm, damit sie bei Kochen auch noch in das Bild anschauen kann, dass sie ihn aufs Nachtkästchen gelegt hat, damit sie am Abend vor dem Einschlafen noch einen Blick drauf werfen konnte. Ist eure Bibel auch in der Küche und auf dem Nachtkästchen? Oder nur ein seltenes Relikt, das man am Sabbat in die Tasche packt, wenn man zur Gemeinde geht? Das ist die große Frage. Ist unser Herz eingestellt auf die Freude, auf die Wiederkunft Jesu? Jesus wartet darauf, er freut sich und er möchte, dass wir nach Hause kommen. Heimat? Heimat ist für uns Prediger, die wir pastorale Nomaden geworden sind, nicht mehr irgendein Ort, sondern dort, wo uns jemand erwartet. Auf Erden ist das vielleicht unser Ehepartner, aber dort, wo Jesus uns erwartet, ist unsere Heimat. Wie lautet das Lied? Heimatland. Eine Strophe davon geht: Die Welt ist meine Heimat nicht. Mein Herze ist nicht hier, du Heimat überm Sternenzelt, mein Herze ist bei dir. Ach Herr, wie oft lasse ich mich ablenken von den Nichtigkeiten dieser Welt, von Dingen, die ja doch alle vergänglich sind, aber notwendig, dass ich keine Zeit und keine Gedanken habe und keinen Raum im Herzen habe, um du Heimat überm Sternenzelt, an ihn zu denken. Jesus möchte, dass er uns empfängt. Die Liebe im Herzen Jesu sucht Antwort in der Liebe in meinem Herzen zu ihm. Das Glück, mein Glück in der Ewigkeit, ist ihm oft wichtiger als mir selber. Die Wiederkunft Christi ist das Ziel in der Geschichte der Welt. Ja, eigentlich muss ich das noch ein bisschen weiter fassen. Die Weltgeschichte würde ja beginnen mit: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und endet mit seiner Wiederkunft. Das ist Weltgeschichte. Aber ich müsste sagen, die Wiederkunft Jesu ist Endziel der Geschichte des gesamten Universums. Denn seit im Herzen jenes wunderbaren Engels der Neid aufkam, ich möchte gleich sein dem anderen, dem Michael, gleich sein dem Allerhöchsten, seit dieser Zeit warten alle, die Gott treu geblieben sind, Bewohner des Himmels und der Erde, auf jenen Augenblick, wenn endlich dieses große Drama vorüber sein wird, wenn der große Kampf, der im Himmel begonnen hat und auf der Erde fortgesetzt wird, endlich vorüber ist. Im Himmel hat Satan schon verloren, dort hat er keinen Zugang mehr. Und bald wird es dann soweit sein, dass er auch auf der Erde verloren hat und dann für ewig dieses Drama vorüber sein wird, für ewig. In Nahum Kapitel 1, Vers 9 lese ich, Nahum 1, Vers 9, er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Kennt ihr den Text? Es wird also nicht sein, dass in der Ewigkeit wieder einmal jemand so dumme Ideen entwickelt und sagt, ich möchte auch sein wie Gott. Sondern alle die Wesen, die dann erlöst im Himmel sind, sind entweder Zuschauer des Erlösungsplans gewesen, die treuen Engel und Bewohner der Welten, oder sind sogar selber erfahrene, Erlöste von der Erde. Und keiner von denen wird jemals auf den Gedanken kommen, vielleicht wäre das doch auszuprobieren. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen, sagt mir das Wort Gottes. Die Wiederkunft Jesu ist also Ende, Zielpunkt der Weltgeschichte. Sie ist Ende, Zielpunkt aller Geschichte und damit eigentlich Adventgeschichte. Alle Dinge auf Erden zielen auf dieses eine Ziel zu, die Wiederkunft Jesu. Deshalb hat Jesus Christus am Kreuz gelitten. Natürlich ist das Kreuz der Höhepunkt in der Erlösung, das muss man schon zugestehen. Das wichtigste Ereignis im ganzen Erlösungsplan ist sein Opfertod auf Golgatha am Kreuz. Aber das liegt ja schon 2000 Jahre zurück. Aber wir schauen voraus auf jenes Ereignis, das erst die Vollendung des Opfertodes bedeutet. Denn wenn Jesus nicht wiederkommen würde, dann wäre sein Opfertod fast umsonst gewesen für uns. Die meisten Kirchen, leider, blicken immer noch zurück. Bei ihnen ist das Kreuz meistens mit dem Korpus verbunden. Da ist der Kruzifixus, hängt am Kreuz. Warum? Ja, weil ihre Lehre sich auch darauf gründet. Wenn ich an die katholische Kirche zum Beispiel denke, ihr habt das ja im Vortrag sicherlich gestern Abend gehört, sie gründen sich auf Schrift und Tradition und beides ist ein Blick zurück. Die Schrift ist alt, die Tradition ist uralt und auf beidem gründen sie sich. Wir als Adventvolk haben das Kreuz ohne Korpus, weil für uns hängt Christus nicht mehr am Kreuz, er liegt auch nicht mehr im Grab. Christus ist heute unser himmlischer hoher Priester im Heiligtum und macht sich bereit jetzt, um seine Braut nach Hause zu holen, um die Adventgemeinde zuzubereiten, damit wir am Ende der Zeit ihm begegnen dürfen. Die Wiederkunft Christi ist also Ziel der Geschichte des Menschen. Sie ist auch Ziel, selbst bei den Erinnerungsritualen, die wir pflegen, Abendmahl. Paulus schreibt im 1. Korinther 11, so oft ihr von diesem Brot esset und so oft ihr von diesem Wein trinket, sollt ihr den Tod des Herrn verkündigen. Das liegt zurück, 2000 Jahre. Aber dann beeilt er sich, schnell hinzuzusetzen, bis dass er kommt. Man kann nicht zurückschauen, ohne auch gleichzeitig vorauszublicken. Und Jesus selber, oh ja, Jesus selber hat gesagt, ich werde von nun an vom Gewächs des Weinstocks nicht mehr trinken, bis an den Tag, da ich es neu mit euch trinken werde in meines Vaters Reich. Schon bei der Einsetzung des Abendmahls damals in Jerusalem hat Jesus vorausweisend an jenen Tag gedacht, an dem er mit seiner Gemeinde Abendmahl feiern wird, im neuen Jerusalem. Und wir werden dann wirklich im Mittelpunkt des Geschehens sein. Die Welten, die Engel, alle werden sie auf die schauen, die mit Jesus auf seinem Thron sitzen dürfen. Steht nicht in Offenbarung 3 bei der Gemeinde Laodicea, wer überwindet, dem will ich geben, zu sitzen auf meinem Thron? Du bist kein Mitläufer. Du kannst dich nicht auf die Empore, auf den letzten Platz setzen oder ganz hinten ins Nebenzimmer. Du bist berufen, um mit Jesus Christus zu regieren in der neuen Welt, in seiner Heimat. Die Wiederkunft Christi bringt so viel Erfreuliches mit sich. Sie bringt zum Beispiel die Auferstehung mit sich. Lass mich noch ein paar Worte dazu sagen. Auferstehung ist für uns etwas, was Hoffnung bedeutet, wenn wir Abschied nehmen müssen. Ich weiß, wenn jemand sehr leidet, dann sagen wir manches Mal, der Herr hat ihn jetzt endlich erlöst. Das ist auch so, das ist richtig. Aber jeder Abschied, auch wenn er eine Erlösung zu sein scheint, ist eine bittere Empfindung. Und nur das Wissen, dass es ein Wiedersehen gibt, versüßt sie etwas. Ich möchte die Menschen wieder treffen, die ich geliebt habe, von denen ich Abschied nehmen musste. Ich möchte manch einen treffen, bei dem ich zu spät kam, dem ich gerne noch etwas gesagt hätte. Zwischen uns ist es doch in Ordnung. Ich habe dir vergeben. Vergibst du mir auch? Aber noch ehe das Gespräch stattfand, der Tod war schneller. Wir konnten das nicht mehr in Ordnung bringen. Und dann möchte ich Menschen treffen, natürlich, die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Überhaupt noch nie. Einen James White, Ellen White, Uriah Smith und all die anderen Pioniere, die Adventbewegung gegründet haben. Ich würde sie gerne einmal befragen, wie war das damals? Und natürlich auch den Luther, über den ich jetzt so viel gelesen und gepredigt habe an den Vorträgen. Luther, wie hast du dich gefühlt, als du damals standest vor Kaiser und Reich? Wie hast du dich gefühlt, als du alleine und einsam in deiner Klosterzelle saßt? Und dann würde ich auch manchen anderen fragen, den Paulus zum Beispiel, hättest du nicht manchen Satz etwas einfacher formulieren können? Der macht uns heute noch Magenschmerzen, wenn wir das lesen und wir verstehen nicht richtig, was du gemeint hast. Paulus, du hast das zu kompliziert gemacht. Und die Apostel. Und vielleicht hätte ich den Noah auch gerne gefragt, hat es in der Arche wirklich so gestunken? Ihr Lieben, Auferstehung bedeutet, dass wir mit allen denen, die wir gerne auch einmal gesehen und gesprochen hätten, wir können mit ihnen sprechen. Und zwar nicht wie bei einem Politiker, indem wir einen Termin bekommen in seinem übervollen Terminkalender, Besuchsplan, 20 Minuten haben Sie Zeit für ein kurzes Interview. Nein, ob du mit ihm 2 Tage sprichst oder 20 Jahre oder 200 Jahre, ist vollkommen gleichgültig. Denn die Ewigkeit ist lange genug, dass wir mit allen reden dürfen, solange wir wollen. Und dann möchte ich noch jemanden treffen, der mich viel besser kennt als ich und den ich noch nie sprechen konnte. Ich hatte noch nie die Gelegenheit dazu, aber Gott hat ihn ausersehen und hat ihn mir zur Seite gestellt und hat gesagt, pass gut auf ihn auf. Wisst ihr wen? Der, der von Gott als Schutzengel ausersehen wurde. Du hast ihn nicht gesehen, aber er hat immer die Hände über dich gehalten und wird vor manchen Gefahren dich bewahrt haben, von denen du noch nicht einmal gewusst hast, dass es eine Gefahr war. Aber er wusste es, der sich mitgefreut hat, wenn du gläubig auf die Knie gegangen bist und hast Jesus wieder angebetet, der mittraurig war, wenn wieder die Andacht ausgefallen ist, weil du vergessen hattest zu beten. Der Schutzengel, der weiß das alles und er wird sich freuen, wenn wir dann mit ihm persönlich Kontakt haben dürfen und mit ihm sprechen können. Und dann, ihr Lieben, Die Freude auf die Wiederkunft Jesu ist eigentlich das Einzige, das Wichtigste, was uns hilft, die Trübsal und Mühsal des Lebens auf Erden zu ertragen. Und ich meine das nicht nur für den Alltag, da ist es schon entscheidend. Jene Frau, deren Augen strahlten, als sie mir den Prospekt reichte, ich habe gebucht. Hast du auch schon gebucht im neuen Jerusalem? Die Wiederkunft Jesu ist deswegen so wichtig, weil wir dann dem begegnen werden, der mit seinem Blut uns erkauft hat. Weil wir dann eine Freude erleben werden, wie wir sie hier auf Erden noch nie erlebt haben. Weil dann das Wort in Erfüllung gehen wird aus Offenbarung 14, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Wie kann man einen Toten selig nennen? Ganz einfach. Wenn man Abschied genommen hat in der Erwartung, bald den anderen wiederzusehen. Ich denke noch an jene Begegnung. Damals war Herzoperation noch eine schwierige Sache. Und es war immer eine Frage von Leben und Tod, ob die Herzoperation gelingen wird. Und als ich den Bruder fragte, ist dir bange vor der Operation, sagte er mir, nein, warum sollte mir bange sein? Man wird mich in den OP rollen, man wird mich mit einer Spritze einschläfern und dann weiß ich nichts mehr. Und wenn ich dann die Augen aufmache und sehe die Zimmerdecke und höre die lebenserhaltenden Apparate in der Intensivstation, dann denke ich mir, es hat offenbar geklappt. Aber wenn es nicht geklappt haben sollte und ich mache die Augen auf, dann schaue ich in das Angesicht Jesu Christi. Was sollte mir passieren? Das war das Geheimnis, das kein Heide begreifen und verstehen konnte, dass die Christen mitten im Zirkus von den wilden Tieren zerfressen, angegriffen und zerfleischt werden, dabei noch Lieder gesungen haben. Das war unbegreiflich für die Hinrichtung, für die Henker damals, die die Scheiterhaufen angezündet haben und für alle, die da Gaffer, die da herumgestanden sind, dass ein Huss eben nicht mit Schmerzensschreien, sondern mit Psalmworten auf den Lippen verbrannt ist, dass die meisten, die hingerichtet wurden, gelobt und gedankt haben. Was muss in ihren Herzen vor sich gegangen sein? Die Freude auf die Wiederkunft überwindet alle Traurigkeit, allen Schmerz, alles Leid dieser Welt. Und du kannst es nur überwinden, wenn du in dieser Freude lebst. Deshalb sagt der Psalm 146, und ich ende mit diesem Text. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Ja, komm, Herr Jesus, komme bald. Amen.